So, einen wunderschönen guten Abend. Sitzt wieder sehr weit hinten. Hat der Geist euch verraten, worum es heute geht? Ja, und braucht ihr einen Sicherheitsabstand? Was? Halleluja. Ja, das ist wunderbar, dass wir einfach das lernen können, in der Anbetung wirklich voranzuschreiten und nicht einfach nur so pro forma irgendwie etwas zu machen, sondern durchzugehen. Und dazu ist notwendig, dass wir alle das üben, was ich gestern auch so angesprochen habe, dass wir wirklich kommen und wir wollen etwas tun und wir glauben, dass das, was wir tun als Volk Gottes oder als Gemeinde, etwas zu tun hat mit dem Himmel und auch zu tun hat mit den Mächten der Finsternis und dass wir den Namen Jesu hoch erheben, bis da diese Dinge durchbrechen und bis eine Freiheit ist für den Heiligen Geist. Und dazu ist auch notwendig, dass wir alle, nicht nur die von der Leitung, auch jeder andere, auch die von der Anbetungsleitung, aber wir alle unsere vorgefertigte Meinung über die Versammlung beiseite lassen. Ja, wenn du kommst, aha, 4 Lieder, dann wird gelehrt, dann kommt das Opfer, dann kommt dies, dann kommt jenes und dann gehen wir wieder nach Hause. Dann können wir niemals richtig hineinkommen in diesen Fluss des Geistes. Vielleicht möchte der Geist, dass wir eine Stunde lang anbeten, vielleicht 45 Minuten in Zungen singen. Und du sitzt da und bist eingestellt auf 3 Minuten. Ja, dann kriegst du Probleme. Und darum ist es so notwendig, dass wir unsere Formen beiseite legen und unsere Vorstellungen, wie das zu laufen hat. Und dass wir vertrauen, Heiliger Geist, komm du und führe du und leite du die Versammlung, segne das Lobpreisteam, gib ihnen ganz präzise Führung, welches Lied. Ja, und wenn wir nur ein Lied singen oder eine Strophe und singen das eine Stunde, das ist doch egal. Ja. Wir sind, Hauptsache es ist vom Geist und es hat Resultate, als dass wir uns irgendwie... Ja, sind ja 4 Folien vorbereitet. Na, vielleicht singen wir von diesen 4 keine und wir singen die 7. Ja? Wollen wir doch ganz offen sein. Ja? Und da erleben wir dann Durchbrüche, wenn wir unsere menschlichen Konzepte beiseite lassen. Ja? Und dafür ist die Freiheit da. Wir müssen nur den Mut haben, alle wirklich in diese Freiheit hineinzugehen und zu sagen, das ist, was wir wollen. Das ist, was nötig ist. Alles andere wird es nicht bringen, aber das ist, was wirklich Durchbrüche schaffen wird. Halleluja. So, heute Abend, Kapitel 12 von der Apostelgeschichte, wie angekündigt. Wer war gestern da? Darf ich mal Handzeichen sehen? Oh, doch, ganz teil, ja. Super, und dann seid ihr heute schon wieder da. Gab es kein gutes Fernsehprogramm heute? Nein, nein. Halleluja. Das ist ein so schönes und so starkes Kapitel. Und Gott will das benutzen, einfach zu uns zu sprechen. Ich bin davon überzeugt im Geist, dass die Gemeinde an einer ganz wichtigen Stelle im Moment ist. Und wie vor einer Geburt, ja? Und vor einer Geburt kann manches schief gehen, ja? Aber wenn es gut geht, dann wird etwas geboren und etwas kommt. Und darum ist es notwendig, dass wir alle zusammenstehen und dass wir unseren Platz einnehmen, ja? Wie auf einem Schiff irgendwie durch schwere See, da muss man seinen Platz einnehmen, muss man genau wissen, was ist meine Aufgabe? Und wenn du nicht Steuermann bist und du hast irgendwelche anderen Aufgaben, dann versuch nicht irgendwie zu gucken, was der Steuermann macht und halte du die Segel oder das Tau oder wo immer gerade dein Platz ist. Aber kenne deinen Platz im Geist in der Gemeinde und steh. Es ist so wichtig, ja? Ich spüre in meinem Geist, das ist eine Durchgangsphase und neue Dinge werden geboren und da ist erheblicher Widerstand im Geist da. Erheblicher Widerstand im Geist. Und es ist so notwendig, dass jeder auf seinem Platz ist und dass jeder mit anpackt und nicht sagt, naja, nun wollen wir mal sehen, wohin das Boot geht, sondern jeder ist auf seinem Platz und füllt ihn aus, so gut er es kann. Das ist so absolut notwendig, dass ihr das lernt, zusammenzustehen und dass ihr euch begreift als eine Gemeinschaft, die auch die Woche über, 7 Tage die Woche und 24 Stunden rund um die Uhr im Geist miteinander verbunden ist. Gemeinde ist nicht, wir haben 3 Versammlungen in der Woche, sondern Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig dem Herrn hingegeben haben und die sich verbunden haben. Hier wollen wir gemeinsam das Werk Gottes tun. Ja? Und wir tragen und stützen und segnen einander und wir halten im Geist Verbindung, vielleicht auch mehr als nur im Geist, auch mal mit Fax oder E-Mail oder Telefon oder wenn du deine Zweige aus dem Wald holst, kommst vorbei und sagst, Pastor, super, preis dem Herrn, ich stehe total hinter dir, mach weiter so, wir beten für dich, ja, das tut so gut, ich sage dir, das ist, was wir brauchen. Ja, und nicht, naja, was soll schon so ein kleines Wort des Trostes und der Ermutigung, was soll das schon bringen? Das machen ja schon die Ältesten. Hey Mann, das ist schon völlig verkehrtes Denken. Wir müssen endlich mal die Reformation vollenden und der Klerus ist abgeschafft. Der Klerus ist abgeschafft. Wir sind alle Priester. Wir sind alle Priester und wir stapeln immer tief. Ja, was soll schon ein kleiner Anruf? Sicher, ich habe heute Morgen beim Beten den Eindruck gehabt, ich soll mal dem Pastor sagen, dass ich ihn sehr lieb habe und dass ich total hinter ihm stehe. Aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Ich dachte, naja, der fühlt sich bestimmt belästigt oder der denkt, wer ist denn das überhaupt? Den kenne ich ja gar nicht. Oder du hast 1000 Gründe, das dann nicht zu machen. Ja. Stimmt, heute Morgen hatte einer den Impuls. Ich bin ganz sicher, will jetzt keine Hand sehen, ja? Kannst still für dich Buße tun da. Es ist so wichtig, dass wir wirklich beginnen. Einer trage des anderen Last, ja? Und Hebräer achtet aufeinander, reizt einander an zu guten Werken. Und so kleine Dinge können so viel bewirken. So viel bewirken, ja? Wie in der Ehe, die Frauen, die Männer wissen das, ja, die sind so gebaut, die möchten das immer wieder hören, dass wir sie lieb haben und dass sie die teuerste und kostbarste ist, das möchten die immer wieder hören. Wir Männer sind da mehr so, Schätzchen, wir haben doch ein Dokument, wir waren da auf dem Standesamt, da ist doch ein Siegel drunter und du weißt es doch und wir haben es nie geändert und ich habe es nie zurückgenommen, also falls du Fragen hast, schau noch mal in den Ordner mit den Dokumenten, ja. Aber die Frau lebt nicht von, was du vor 20 Jahren einmal auf dem Standesamt gesagt hast und was der Beamte niedergeschrieben hat. Sie lebt von deinen Worten heute und von dem Strahlen in deinen Augen, während du von diesen Worten diese Worte sprichst. Und so ähnlich ist auch ein Pastor. Hast du das gewusst? Für wen ist das neue Offenbarung? Ja, da, wenigstens einer ist ehrlich. Eine, super, ja. So sind die Pastoren. Woher weiß ich das? Ich war 12 Jahre einer. Ich sage dir, wenn du in den Schuhen eines Pastors gesteckt hast, da pfeift aber ein anderer Wind. Wie heißt es da oben auf dem Westerwald? Da pfeift der Wind zu kalt oder so ähnlich. Ja? Da pfeift ein Wind, davon haben wir gar keine Vorstellung. Ja? Wie so ein Gänseschwarm, die wechseln sich immer ab. Wer vorne in der Eins ganz auf der Spitze im Eck fliegt, der fliegt da nicht lange und der wechselt sich mit den anderen ab, weil das ist der härteste Job da vorne. Ja? Und die Gänse sind klüger als manche Gemeinde. Ja. Und wir müssen lernen, einander zu tragen. Hey, das ist alles nicht in meinem Konzept, aber es ist gut, ne? Du bist dankbar, ne? Ja, das glaube ich. Kriege ich auch ein besonders gutes Essen morgen von Heidi bestimmt. Okay, das war so. Ohne Konzept. Jetzt mit Konzept. Apostelgeschichte Kapitel 12. Das ist diese spannende Geschichte, die ihr, denke ich, alle kennt. Ich hatte auch gestern gesagt, dass ihr euch vorbereiten sollt, dass ihr schon mal lesen sollt, dass wir nicht das ganze Kapitel wieder lesen müssen. Aber da ist diese interessante Situation, dass jetzt massiv Widerstand kommt. Jakobus wird gefangen genommen, misshandelt und er wird getötet. Und Herodes bekommt Zustimmung von den Juden. Und dann heißt es hier, er ließ auch den Petrus festnehmen. Nur das Timing war nicht so glücklich, denn da kam gerade ein großes Fest. Und also musste man erstmal abwarten, bis man irgendetwas tun konnte. Es heißt dort in Vers 4, den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von 4 Soldaten zur Bewachung. Da kannst du sehen, er hat gesagt, von Ostern lerne ich. So ein Ding passiert nicht nochmal, dass die Jünger da den Leichnam stehlen. Die haben den Petrus angekettet, rechts einer, links einer und dann die Tür verrammelt und draußen standen sie auch noch und die mussten ihn bewachen. Stell dir mal diese beiden Soldaten vor, die haben alle seine Anbetungszeiten mitgekriegt. Die konnten nicht weglaufen. Petrus, der feurige Evangelist, hat gesagt, das ist meine Chance. und er hat ihnen das Wort Gottes gepredigt, mit Sicherheit, ja. Und sie konnten nicht weglaufen. Er wurde im Gefängnis verwahrt, heißt es hier. Oder davor. Herodes beabsichtigte ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen und dann eben Kopf ab oder wie auch immer. Petrus wurde im Gefängnis verwahrt. Und damit ist der Satz nicht zu Ende. Dann kommt wieder ein Wort, was ganz dick und fett gedruckt ist, zumindest im Geist. Ja, die Herausgeber der Bibel haben das da nicht so ganz mitgekriegt und die machen alles gleich. Aber im Geist, Petrus wurde im Gefängnis verwahrt, aber da kommt ein göttliches Aber. Da kommt nicht ein Punkt, ja, sondern da kommt ein Aber. Die Gemeinde, aber die Gemeinde, Halleluja. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Der Teufel tut eine Menge Dinge gegen das Evangelium. Und er bringt Druck und Widerstand und Verleumdung und Angriffe und Verfolgung und Leid und Schwierigkeiten und alles Mögliche. Aber wir sind ihm nicht hilflos ausgeliefert. Die Gemeinde hat etwas dagegen. Die Gemeinde hat eine Waffe, sich gegen die Werke der Finsternis zu wehren und diese Werke im Namen Jesu zu zerstören. Das ist der Schutz und die Aufgabe der Gemeinde. Petrus war im Gefängnis, aber die Gemeinde, da hat man nicht gesagt, ihr Lieben, ihr wisst, wie es mit Jakobus gewesen ist, jetzt ist Petrus im Gefängnis, hat einer einen Vorschlag. Und einer würde sich melden und sagen, ja, ich spende 100 Franken für den Grabstein. Toller Beitrag, stark, können wir noch mehr Voten haben von dieser Art? Nein, die haben nicht gesagt, naja, mit Jakobus war es so, dann wird es mit Petrus auch so sein. Die hatten solche Realität, solche Beziehung zu Gott, dass sie niemals erlaubt haben, dass ihre bisherigen Erfahrungen, auch wenn sie die nicht verstehen konnten, auch wenn sie nicht im Einklang waren mit was sie meinten, wie es geschehen sollte, sie hatten niemals zugelassen, dass ihre Niederlagen der Vergangenheit sie programmieren für die nächste Niederlage. Und das ist so absolut wichtig. Wir müssen zu dem Punkt kommen im Geist, wo Gott mit seinem Wort lauter zu uns sprechen kann als das Sichtbare, lauter als die Niederlagen, die wir schon gehabt haben. Wir werden total frustriert. Wir hätten gesagt, Mann, mit Jakobus hat es nicht geklappt. Jetzt will der Pastor eine Gebetsversammlung einrufen. Was soll denn das? Der ist gekettet an zwei Soldaten mit Ketten. Da draußen stehen noch eine Horde von Soldaten vor der Tür. X verschiedene Türen, das ist das Hochsicherheitsgefängnis für die RAF. Oder, weiß nicht, irgendwas Entsprechendes. Das macht doch keinen Sinn. Das ist doch nur irgendwie ein weiterer Termin. Den können wir uns schenken, das können wir abschminken. Da wird sowieso nichts von werden. In einer durchschnittlichen Gemeinde heute, man würde sagen, wir stehen jetzt auf, wir geben uns nicht der Resignation hin. Die Hälfte der Leute mindestens würde zu Hause bleiben. Mindestens. Warum ist das so? Wenn wir in Zeiten, wo keine Bedrängnis ist oder nur kleine Bedrängnis, nicht verbunden sind mit dem Herrn und nicht ein solches Leben führen, wo das Wort Gottes uns motivieren und begeistern und stärken kann und Hoffnung geben kann. Wenn das im Alltag nicht klappt, glaube nicht, die Krise ist der Moment, wo du anfangen kannst zu üben. Hallo, seid ihr da? Genießt noch, wo es ruhig wird. Es soll heute ernst werden, habe ich empfunden im Geist. So genießt noch die ruhigen Passagen. Der Alltag ist zum Üben da, dass wir unsere geistlichen Muskeln üben und dass wir überwinden und uns niemals runterkriegen lassen. Überwinden heißt nicht, du erlebst einen Sieg nach dem anderen, sondern überwinden heißt, dass du Niederlagen nicht erlaubst, dich zu deprimieren und dir die Hoffnung und die Zuversicht und die Begeisterung und die Freude rauben zu lassen. Das bedeutet überwinden. Paulus hat im Sichtbaren nicht in allen Dingen überwunden. Dreimal Schiffbruch, das ist doch kein Überwinden. Ein Tag und eine Nacht hielt er sich an der Planke, trieb auf dem offenen Meer. Nennst du das Überwinden? Und Teufel hat gesagt, jetzt habe ich dich niedergeworfen. Aber Paulus konnte sagen, nur äußerlich, innerlich stehe ich. Halleluja. Und das ist, worauf es ankommt. Wir können von manchen Dingen umgeworfen werden, aber die Frage ist, stehen wir im Geist? Und ihr lieben Bibelschüler, ich weiß gar nicht, wer von der Bibelschule ist im Einzelnen, aber ich sage es mal und die anderen werden dann wahrscheinlich die Kassette hören. Das ist, worauf es ankommt, zu lernen. Dass wir lernen zu überwinden, dass wir lernen zu stehen, siegreich zu stehen. Diese Fähigkeit muss erworben werden. Die kommt nicht von alleine, sondern die muss geübt werden und die muss angewandt werden. Dass wir niemals uns beugen vor der Macht der Umstände und niemals sagen, naja, hier ist jetzt nichts zu machen. Das dürfen wir nicht tun. Und der Geist der Auferstehung ist in uns, der Geist, der Jesus aus den Toten gebracht hat. Und er ist so begierig, ein auf dieser Ebene, nicht in denselben Ausmaßen, aber doch von der Qualität her, wiederum ein solches Durchbruchserlebnis zu schaffen und wiederum den Teufel zu zeigen. Die Auferstehungskraft ist real, sie hat sich nicht abgenutzt, sie ist in uns. Und es ist die Kraft gegen Entmutigung, gegen Resignation, gegen Depression, gegen Erwartungslosigkeit, gegen Unglaube und Missmut und Enttäuschung und all diese Dinge aufzustehen. Diese Kraft ist da. Und wir müssen lernen, siegreich zu sein. Wir müssen lernen, das Wort Gottes zu nehmen. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Toten. Jesus in den Offenbarungen, er sagt nicht, wer die rechte Theologie hat, in den Sendschreiben, ja? Wer die richtige Theologie hat, wer jeden Tag in der Gemeinde war, wer fleißig was in den Opferkorb getan hat, wer die Gemeindeprogramme alle mitgemacht hat, den werde ich erlauben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Nein, was sagt er? Wer überwindet? Wer überwindet? Jesus ruft uns zum Überwinden. Jesus ruft dich und mich zum Überwinden. Und du musst diese Perspektive haben. Der Alltag, all die Schwierigkeiten und Bedrängnisse und all die Dinge, die du hast, sind nur aus einem Grunde zugelassen. Nicht, weil Gott vergessen hat, für dich den Teufel irgendwie an die Leine zu legen. Sondern weil Gott gesagt hat, sie weiß genug. Er hat genug gehört. Und ich will das in ihm und in ihr hervorbringen. Und der Teufel tut diese Dinge und er möchte das gerne maßlos tun. Und er möchte das tun, um zu zerschlagen und zum Schiffbruch zu bringen. Aber ich weiß, da ist genug Wort Gottes, da ist genug Heiliger Geist deponiert in meinem Kind, in meinem Sohn, in meiner Tochter. Er wird aufstehen, er wird sich das nicht gefallen lassen. Er wird diese Situation nehmen und umdrehen und daraus einen Sieg machen, weil er die Dinge gelernt hat. Und wie das in der Schule ist, wir kriegen Lektionen und irgendwann kommt der Test. Ja? Der Mathematiklehrer gibt dir eine neue Lektion und du weißt schon, nach 6 Wochen wird eine Arbeit darüber geschrieben. Und wenn es ein guter Lehrer ist, nicht jetzt wie bei meinem Sohn, der hat mich angerufen und gesagt, Papa, ich habe eine 6 geschrieben. Ich habe total gelacht, weil er ist der zweitbeste Schüler in der ganzen Klasse. Ich habe total gelacht von Herzen. Er sagt, es gab 19 Sechsen. Ich sage, alles klar, komplettes Lehrerversagen. Komplettes Lehrerversagen. Macht nichts. Vergib ihm, wir gehen weiter. Aber Gott weiß, dass du die Tests bestehen kannst. Und die sind genau dimensioniert. Und es ist nicht wahr, dass wir einen Teufel haben, der sozusagen hinter Gottes Rücken irgendwie seine schmutzigen Dinge treibt und Gott hat vergessen, auf ihn aufzupassen und deswegen kommt er mit solcher Wut gegen dich. Nein, wir haben keinen grenzenlosen, allmächtigen und wutschnaubenden, losgebundenen Teufel, der hier machen könnte, was er wollte, weil Gott so sehr mit allen anderen Dingen der Verwaltung des Universums beschäftigt ist, dass er darauf nicht aufpassen könnte. Nein, wir haben einen Teufel, der kann nichts wirklich tun. Und wenn er etwas tut, dann nur, weil Gott das zugelassen hat und weil Gott sagt, daraus machen wir etwas. Das ist der Glaube, der wie Gold geläutert wird. Das ist der Glaube, der getestet wird, der erprobt wird, damit er nur umso stärker wird. Und wenn du das begreifst, oh, wie wunderbar ist das, dann kannst du den Teufel zum Wahnsinn bringen. Ja. Weil du bedankst dich noch, wenn er irgendwelche Steine gegen dich schmeißt. sagt, oh, wie wunderbar, eine neue Gelegenheit zu üben. Und da ist eine Chance, noch stärker zu werden. Da ist eine Chance, Heiliger Geist, als Geist der Auferstehung, die göttliche Kraft wieder mal zu kommen und Jesus, den Herrn, groß zu machen. Wie wunderbar. Der Teufel sagt, was heißt hier wunderbar? Das habe ich gemacht, um dich fertig zu machen. Entschuldigung. Oh, gibt's hier Wasser? Oh. Das ist so wichtig, dass wir die richtige Perspektive haben und dass wir Gott glauben. Er kann Dinge umdrehen. Sag ja, wann wird er das endlich für mich tun? Wenn du aufstehst und wenn du sagst, ich beuge mich nicht. Ich beuge mich nicht. Ich werde nicht mich der Verzweiflung, der Resignation, dem Selbstmitleid hingeben. Ich danke dir, kostbar. Sondern ich nehme das als eine Gelegenheit, stark zu werden im Geist. Wir sehen hier nicht, die Gemeinde sagt, oh weh. Wir können sie schon zählen. Es waren mal 12, dann der eine hat sich aufgehängt, dann waren es noch 11. Na gut, den hat man noch ersetzt. Jetzt Jakobus 11, jetzt Petrus 10. Nein, das war nicht die Stimmung der Gemeinde. Petrus war im Gefängnis, aber die Gemeinde. Das ist ein göttliches Aber. Und im Geist ist dieses Aber fett geschrieben. Und Gott möchte dieses Aber wiederholen. Gott möchte es stark machen in unserem Leben, dass es von uns kommt. Teufel, du tust eine Menge Dinge gegen mich. Aber. Da muss ein göttliches Aber kommen. Es gibt ein fleischliches Aber. Ja, Pastor, aber. Aber es gibt auch ein göttliches Aber. Und das ist gut. Und das sollen wir lernen. Die Gemeinde. Was war mit der Gemeinde? Von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Ein anhaltendes Gebet. Und das ist der Punkt, den Gott heute groß machen will, dass wir verstehen, einfach, das ist unsere Aufgabe, mit Gott zusammenzuarbeiten. Die Gemeinde muss lernen, dass es mehr als nur diese Dimension zwischen den Menschen gibt. Die Gemeinde arbeitet zusammen mit dem Himmel und die Gemeinde kann beten. Und das ist die Hauptaufgabe der Gemeinde. Und ich möchte, dass wir ganz neu einfach uns inspirieren lassen und uns aufwecken lassen zu diesen Möglichkeiten, zu dieser Macht von Gebet. Und ich rede nicht davon, dass wir sagen, ja gut, okay, also das habe ich schon gewusst irgendwie im Verstand, Gebet ist wichtig. Ich rede davon, dass das in unseren Geist hineinkommt. Und zwar auf eine solche Art und Weise, dass wir beginnen, es wirklich zu tun. All das, was in unserem Geist ist, das werden wir tun, was nur im Verstand ist. Ja, das sind Dinge, die weißt du, damit belehrst du deinen Bruder oder deine Ehefrau. Ja, aber was im Geist ist, das tust du. Was im Geist ist, ist echt und das hat Substanz. Und Gott will, dass wir begreifen als Gemeinde, ja, das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Berufung. Jesus sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ein Bethaus. Er sagt nicht, meine Gemeinde wird ein Predigthaus sein. Ein Gemeinschaftshaus. Oder ein Haus der vielen Programme. Das Haus, das Gott baut, ist ein Gebetshaus. Ein Gebetshaus, sogar genauer genommen in Markus 11, 17 sagt er, ein Bethaus für die Nationen. Ein Bethaus für die Nationen. Und die Aufgabe der Gemeinde ist, den Arm Gottes zu bewegen. Da können Dinge geschehen, die wir mit unseren Organisationen, mit unseren kleinen Geldern, mit unserer kleinen Manpower und unseren kleinen niedlichen Programmen, die wir haben, niemals tun könnten. Nie, 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 nie. Und in den allermeisten Gemeinden ist Gebet auch irgendwie eine Betonung des Gemeindelebens. Aber das ist nicht Bibel. Bibel ist, wir wissen, wir können und wir sollen den Arm Gottes bewegen. Und da gibt es eine Menge Unmöglichkeiten, die nur Gott erledigen kann. Und Gott wartet darauf, dass wir ihm sagen, was er tun soll. Gott wartet darauf, dass wir zu ihm kommen und dass wir sein Wort ihm bringen, dass wir ihn erinnern an seine Verheißung, dass wir ihn erinnern an das, was er gesagt hat. Und dass wir durch unsere Einheit, durch unsere Hingabe, durch unsere Beharrlichkeit und auch durch ein heiliges Leben, was diesen Gebeten das Echtheitszertifikat gibt. Dass wir durch diese Art Gott Raum geben zu tun, was er schon immer tun wollte. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, zu beten und die Unmöglichkeiten zu lösen. Nicht nur sich zu schützen gegen Angriffe des Feindes, sondern auch Durchbrüche zu erreichen für das Evangelium. Das ist, was Gott will. Jesus hat es so klar gelehrt. Er sagte, was ihr bindet auf der Erde, das soll auch im Himmel gebunden sein. Mit anderen Worten, der Himmel wartet, bis die Gemeinde ihr Teil tut. Und dann sagt er, sie haben es getan, sie haben dieses Ding gebunden. Jetzt können wir, der Himmel wartet auf die Gemeinde. Aber wenn du in die Gemeinden schaust, ist es genau andersrum. Die Gemeinden warten auf den Himmel. Und das ist nicht die biblische Perspektive. Wir sagen, oh Gott, wann kommt die Erweckung? Ja, mit dieser Haltung wird sie nie wohl kommen. Die Gemeinde bewegt den Arm Gottes. Was wir auf Erden binden, was wir lösen, das soll auch im Himmel gelöst und gebunden werden. Es ist unsere Aufgabe, offensiv voranzugehen. Wir brauchen dieses Verständnis. Das ist die Hauptaufgabe. Und unser Gebet in der Versammlung wird nur so stark sein, wie unser Überwinden im Alltag und unser Gebet im Alltag sein wird. Und dann kommen wir zusammen. Wir haben nicht auf einmal in der Gemeinde, nur weil wir uns irgendwie addieren, auf einmal mehr Kraft. Und darum ist es so notwendig, dass wir ein betendes Volk werden. Ich spüre diese Dringlichkeit, dass der Heilige Geist uns aufrufen will, dass wir doch mehr diese Möglichkeiten wahrnehmen, dass wir mit Bewusstsein, mit Glauben, mit Erwartung das in Anspruch nehmen und unseren Lobpreis wirklich andere Dimensionen hinzufügen, nicht nur irgendwie ein nettes, charismatisches Vorprogramm, sondern da passiert etwas. Wir heben Jesus hoch und auf der anderen Seite wird dem Feind einfach das Gesicht Gottes gezeigt und er kriegt die totale Krise. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was geschieht. Wir heben Jesus hoch und Gott schreckt den Feind mit seinem Angesicht. Und dann heißt es, die Feinde zerstieben und sie laufen davon. Und dazu ist notwendig, dass wir an diese Dinge glauben. Und wie können wir glauben? Wir können an diese Realitäten, weil die so gegen unseren Verstand sind, nur dann glauben, wenn wir in den anderen Bereichen des Lebens im Alltag Überwinder sind und nicht erlauben, dass das Natürliche das Geistliche überdeckt und bestimmt und überwuchert. Wir können nicht im Fleisch leben und dann herausgehoben, weil jetzt nur Anbetungszeiten ist, auf einmal umschalten und im Geist sein. Das ist nicht möglich. Und die Qualität, die geistliche Durchschlagskraft einer Gemeinde, auch dieser Gemeinde, hängt nicht von 2, 3, 4 Betern ab, sondern von dem Gesamtniveau der Gemeinde, in welcher Weise sie im Alltag die Woche überlebt. Davon hängt es ab. Und es ist so notwendig, dass wir dort begreifen, einfach, wir müssen uns einmal entscheiden, was wir wollen. Wenn wir unsere Berufung annehmen wollen, wenn wir solche sein wollen, die wirklich überwinden, die Welt überwinden, das Fleisch überwinden, die Sünde überwinden, das ist unsere Aufgabe. Den Teufel überwinden. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Du sagst, wieso? Das hat Jesus doch schon getan. So, und was sagt 1. Johannes? Die Jünglinge sind stark und sie haben den Teufel überwunden. Jesus hat eine Sache getan. Und dann hat er uns Macht gegeben und dann sollen wir aus dem Babystadium herauskommen und wachsen und wir sollen selber unseren Sieg haben. Der ist ein anderer Sieg als der Sieg von Golgatha. Aber doch brauchen wir auch diesen Sieg und diesen Durchbruch und dieses nach oben kommen und dem Feind von oben herunterschauen. Wir brauchen das alle. Und Gott will uns in neue Dimensionen der Vollmacht im Gebet führen. Und dazu ist es so notwendig, dass wir begreifen, wenn wir in diese Richtung gehen, dann müssen wir konsequent sein. Wir können nicht dem Geist der Welt in der Woche überdienen, Aber in der Gebetsstunde, dann spucken wir großartige Parolen und Proklamationen aus. Jesus, du bist der Herr über Aarau, ist ja toll. Aber war er das gestern Nacht, als du vor dem Fernseher gesessen hast? War da Jesus der Herr? War da der Heilige Geist mit dir und hat er gesagt, Achtung, diesen Schrott gucken wir uns nicht an, jetzt ist Schluss. Und konntest du da den Daumen, den so verkümmerten Muskel noch deines Daumens für die Fernbedienung benutzen? Oder ist der schon mangels Übung schon erschlafft oder schon verkümmert, ist schon im Rückbilden? Das sagt doch die Natur, ein Muskel, den du nicht bewegst, der verkümmert. Und wir müssen üben. Hier ist ein Muskel, ihr Lieben. Und den brauchst du. Bang, springst du rüber zur Tagesschau. Ach, geschafft. Halleluja. Herr, wir überwinden. Halleluja. Weil am nächsten Tag ist Gebetsabend und dann wollte beten, dann wollte Jugend freisetzen von Pornografie und von diesem ganzen Drogenzeug und alles. Aber du hast dir diesen selben Schrott, von der du die Jugend der Stadt freisetzen willst, die Nacht vorher freiwillig reingezogen. Was glaubst du, was dein Gebet bewirkt? Einen erfrischenden, herzlichen Lacher in der Unterwelt. Da haben wir sie wieder, die Heuchler, die Gespaltenen, die Unechten, die gar nicht merken, was sie sich da vormachen. Guck dir mal das an, die beten jetzt, die beten für die Befreiung der Jugend, aber dafür haben wir sie die ganze Woche eingelullt und sie haben mit diesem ganzen Zeug, was wir ihnen da vorgemacht haben und was wir ihnen ins Haus geschickt haben, haben sie voll mitgemacht, sich voll gesogen von dem Geist der Welt und jetzt wollen sie beten, guck dir das an. Die kriegen einen herzlichen Lacher da unten. Und wir müssen uns einmal entscheiden, welchem Herrn wollen wir dienen? Ich habe gesagt, es wird ernst. Und wenn wir den Geist der Welt überwinden wollen, dann beginnt das in den Gedanken, dann beginnt das in deiner Fantasie, in deinen Worten. Dann beginnt das in den ganz kleinen Dingen. Du kannst sagen, oh Gott, ich diene dir. Halleluja, wunderbar. Und der Pastor sagt, komm bitte pünktlich zur Versammlung. Aber du kommst wie immer 10 nach. Hat er mir nicht gesagt, dass ich das sagen soll. Kriege ich nicht ein extra Honorar für. Du bist doch Nachfolger Jesu. Was heißt von Jesus? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wann lässt du dich senden? 10 nach. Du sagst, ach, Nonchalance heißt mein Parfum. Macht nichts. Ich bin locker, ich bin frei, im Heiligen Geist, doch kein Gesetz mehr. Du bist schon so verdorben, dass du nicht mehr Gehorsam und Klarheit und Zuverlässigkeit auseinanderhalten kannst von Gesetzlichkeit. So durcheinander bist du schon. Du bist ein verwirrtes Kind. Ich kenne so viele charismatische Leute, die sind wirr im Kopf. Wenn du sagst, da ist rechts, da ist links, sagen sie, Moment, langsam, wir wollen jetzt nicht gesetzlich werden. Ja, wirklich, die sind so verwirrt im Kopf. Und wir brauchen wieder Ehrfurcht vor Gott und wir müssen verstehen, wir können ihn nicht über den Tisch ziehen. Und wenn er ja sagt, meint er ja, wenn er nein sagt, meint er nein. Und wir sagen, ja, aber das wollen wir mal nicht so eng sehen. Sonst geht ja die Freude hops. Ja, wenn unsere Freude in der Fleischlichkeit ist, dann vielleicht, hey, bedauerst du schon, dass du gekommen bist? Ich bin noch bei der Einleitung. Es wird Zeit, dass wir begreifen, wir sind erlöst. Nicht in einem luftleeren Raum der grenzenlosen Freiheit. Wir sind erlöst, wo wir dem Teufel gedient haben. In das Reich Gottes, wo Jesus König ist und wo wir ihm dienen. Und wo wir sagen, Herr, wie möchtest du, dass ich mein Leben lebe? Er sagt, Schritt 1, komm pünktlich. Herr, das finde ich aber sehr eng jetzt. Das ist mir egal, wie du das findest. Das ist sowieso dein Problem, dass du alles danach beurteilst, wie du das findest. Wann fangen wir an zu beurteilen, wie findet Jesus das? Wie findet das das Wort Gottes? Wenn ich einmal vor Gott stehe, kann ich ihm meinen ganzen Kram auch irgendwie so erklären und sagen, ach komm, Mensch, Kumpel, sei nicht so eng, weißt du, wir müssen doch. Irgendwas stimmt nicht mit unserem Gottesbild, irgendwas stimmt nicht. Wenn das stimmt, was wir singen und was wir sagen, dann müssen wir einmal das, was wir tun, auch überprüfen und in Übereinstimmung bringen mit dem, was wir tun. Oder wir lassen uns lieber gleich sein. Hallo? Wie findest du das? Kann das einige Probleme lösen? Oh ja, eine Menge. Die Bibel sagt, über jedes Wort, das wir sprechen, müssen wir Rechenschaft legen. Wenn wir nur das wüssten, wenn das nur gegenwärtig wäre bei uns im Alltag, es gäbe eine Menge Worte, die würden wir nicht sprechen. Wenn für alles, was ich tue, ich Rechenschaft legen muss, wenn ich einmal vor ihm stehe, wenn ich weiß, der Heilige Geist liebt die Reinheit und ich möchte ihn nicht betrüben, ich werde ihm eine Menge Sachen nicht reinziehen. Sagt, ja, Gott soll wirken und ich will Mann Gottes werden und ich will die Salbung haben. Ja, dann hören wir auf, den Heiligen Geist zu betrüben. Hören wir auf, rumzuspielen und uns zu ernähren von den Fleischtöpfen Ägyptens. Diese Zeitschriften, wo so viel Fleisch zu sehen ist. Hallo? Nein, es ist nicht nur auf der Zeitschrift nachher, es ist in unserem Kopf und es rotiert da und alles Mögliche spielt sich da ab. Und Gott möchte, dass wir klar sind. Und es ist möglich. Es ist möglich, sich von der Welt abzusendern, ohne ein komischer Heiliger zu werden. Es ist möglich. Es ist möglich. Die Aufgabe ist Gebet. Aber wir müssen verstehen, Gebet wird wirksam durch die Art, wie wir leben. Oder wird eben unwirksam. Zum Beispiel Petrus. Wo ist er? 1. Petrus 3,7. Dort redet er zu den Männern, dass sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit ihren Frauen umgehen sollen, nämlich mit Sanftmut und Weisheit und Ehrerbietung. Und dann sagt er, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Ja, was haben denn jetzt die Gebete, die ich in der Gebetsstunde spreche, zu tun mit der Art, wie ich mit meiner Frau umgehe? Alles. Ja. Ist das irgendwie eine wilde Exegese, die irgendwie was reinlegt, was da nicht steht? Das können wir alle lesen. Das können wir alle lesen. Und er sagt, da bin ich ja gut dran, ich bin nicht verheiratet. Es gibt andere Schriftstellen, die genau dasselbe sagen. Ich will jetzt nicht da das alles vorlesen, aber ihr könnt euch das aufschreiben. Einige machen Notizen, das finde ich ganz toll. Jesaja 58. Und da wird beschrieben von Menschen, die man bedrückt, wo man ein Joch auf andere legt. Besonders wenn wir ein bisschen geistlicher werden als die anderen, dann neigen wir sehr dazu, ein Joch auf andere zu legen. Und wir messen sie nach unseren Maßstäben und wir wollen sie zwingen, das zu tun, was wir gerne tun. Wir legen ein Joch auf sie. Und die Bibel sagt, wenn wir das tun, wenn wir nicht das Joch wegreißen, wenn wir die Menschen nicht entlassen in die Freiheit und ihre eigene Verantwortung vor Gott. Und wenn wir mit dem Finger zeigen und schlecht reden und all diese Dinge tun, dann können wir beten, dann können wir fasten. Unsere Stimme wird in der Höhe nicht gehört werden. Die Stimme in der Höhe wird nicht gehört werden, unsere Gebete, wenn wir uns einen Lebensstil untereinander erlauben, wie in der Welt. Das ist absolut klar, was die Bibel darüber zu sagen hat. Und es ist so notwendig, dass wir an dieser Stelle wirklich auch den Geist der Furcht des Herrn Einlass geben in unser Leben und ihm erlauben, einfach die Dinge zu klären. Ist das dein permanentes Gebet? Gott, erforsche mich. Prüfe mich, zeig mir, wie ich es meine, erforsche mein Herz, lehre mich, gehorsam zu werden, lehre mich, dir zu dienen, dir zu gefallen, vor dir zu stehen, nicht vor Menschen zu stehen. Wenn das nicht dein regelmäßiges Gebet ist, du wirst in der Heiligung keine Fortschritte machen. Das kommt nur, wenn wir es danach ausstrecken. Die Heiligung plumpst nicht vom Himmel, so wie die Weihnachtsgratifikation am Ende des Jahres. Ich weiß nicht, ob es hier sowas gibt, ja? Das Kalenderjahr ist voll und dann weißt du jetzt, gibt's das? Das ist nicht Heiligung. Heiligung kommt für die, die dem nachjagen. Da muss man sich bewegen. Da muss man einen Platz verlassen und einen anderen einnehmen. Da ist man in Bewegung. Wir wollen uns bewegen mit Gott. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Folge mir nach. Wir sind in Bewegung mit ihm. Halleluja. Und wenn wir das beides zusammen haben, die Heiligung als Grundlage und wirklichen Glauben an das Gebet, dann kann nichts uns aufhalten. Wir werden beten, wir werden Festungen runterreißen, wir werden den Himmel klären, egal was hier in dieser Stadt gezaubert und gemacht und getan wird oder von außen gegen diese Gemeinde, das spielt alles keine Rolle. Es kommt nur darauf an, wie wir als Volk Gottes zusammenstehen in Wahrheit, in Echtheit, in Heiligung. Und dann im Glauben. Und dann beten wir und dann kann hier passieren, was will. Wir werden durchkommen. Halleluja, weil es kommt nicht darauf an, was der Teufel tut, sondern ob Gott unser Gebet segnen kann und bestätigen kann. Wenn ihr so fastet, eure Stimme kann nicht gehört werden in der Höhe, sagt Gott. Mit anderen Worten, ändert das und dann kommt wieder. Und dann betet und dann fastet und dann wird eure Stimme gehört werden. Halleluja! Das ist, was wir haben wollen, eine Gemeinde, die durchbricht. Eine Gemeinde, die die Festungen der Finsternis runterreißt. Eine Gemeinde, die einen solchen Ruf bekommt, wie wir das bei Apostel Paulus sehen. Da sagt dieser dämonische Geist, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich auch. Paulus war bekannt da unten. Er war bekannt. Die haben einen riesen Respekt vor ihm gehabt. Und wir können da hinkommen. Das kann unser Gebet werden. Gott, mach mich zu einem Menschen. Mach unsere Gemeinde zu einer Gemeinde, die Respekt in der Unterwelt bekommt. Dass sie sich nicht mal trauen, den Namen unserer Gemeinde auszusprechen. Die Dingsbums, du weißt schon. Die uns so viel Qual zufügen, die uns nicht in Ruhe lassen, gegen die wir nichts mehr tun können, die durchgebrochen sind in einen Strom des Heiligen Geistes, der Kraft und der Freiheit und der herrlichen Anbetung und der Heiligung und all ihre Gebete, die gehen uns so furchtbar auf den Senkel, wir können nichts mehr tun mit denen. Halleluja, das wollen wir hören, solche Kommentare. Und dann kommen wir und dann beten wir und dann rumpelt es und rappelt es und dann brechen diese Festungen nieder. Halleluja, das ist Gebet, das ist Bibel. Dazu sind wir gerufen, nicht eine fromme Betstunde. Wer möchte jetzt mal beten? Könnte jemand das Mikrofon nehmen und beten und keiner möchte beten? Das ist doch peinlich. Wir sollten jede Gelegenheit wahrnehmen, die wir haben, den Namen Jesu zu erheben und ihn hochzuheben über all diese Festungen der Finsternis. Oh, ist das gut heute hier. Hey, die Gemeinde betet und wie ich gestern schon gesagt habe, was passiert? Ihr Gebet